wir beten. O himmlischer Vater, wir bitten dich, dass Kraft des Heiligen Geistes ich hier mit dieser liebe Brüder und Schwester habe so nötig, dass du durch den Heiligen Geist in uns wirkt. Und wir beten für deine Gegenwärtigkeit hier bei uns. Und dieses bitten wir dich im Namen des Herrn Jesus Christus und alleine zu seiner Ehre. Amen.
Amen.
Nun, für diesen zweiten Vortrag das Thema: Was ist das Pflicht der Predigers? Und das wird, ich möchte erst ein paar Bücher hier. Dieses Buch von John MacArthur, danke Hans-Werner für diese Bücher, die so gut sind, die du auch hier genannt hast. Vergeben befreit. Brüder, wir haben das nötig. Da sind viel zu viele Prediger, die zu wenig wissen, selbst im Praktikum von Vergebnis. Ein Prediger, ja, wir die Predigen erfahren es öfters mal, dass Menschen uns kritisieren und sie machen das Leben für uns schwierig. Du hast diesen Buch nötig. Und natürlich diese sehr bekannten Eile, wie ihn keiner kennt, C.H. Spurgeon. Ich habe letztes Jahr hier so eins von Hans Werner gekauft und ich habe es meinem lieben Bruder Friedel geschenkt, wie ihn keiner kennt. Ich kenne ein paar Menschen in Südafrika, einer von meinen Kollegen, er sagt, dieses ist das beste Buch, das er je gelesen hat. Und ausgezeichnet. Und natürlich, Hans Werner hat diesen Buch von Mark Dever auch an euch bekannt gemacht. Naja, was ist das Pflicht des Predigers? Das wird zusammengefasst im zweiten Brief Paulus an Timotheus, Kapitel 2 und Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Mensch, was für ein Vers ist das? Dieser Brief war der letzte des Paulus. Er war im Begriff zu sterben. Kapitel 4 von Vers 6 bis Vers 9. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Naja, er hegte die Hoffnung, Timotheus wiederzusehen, doch möchte er sein letztes Manifest geschrieben hatten. Ich weiß nicht, ob das Buch von Francis Schaeffer in Deutsch übersetzt ist. In Englisch war es The Great Evangelical Disaster. Kennt ihr so etwas? Das ist in Deutsch. Ach, wunderbar. Oh ja. Ja, wie ihr wisst, die von euch, die den Buch kennen, er schrieb das, während er wusste, seine Ende war nicht, es war nahe. Nun, Paulus gab den jüngeren Mann, ein Prediger, alles, was er hatte. Er wusste genau, wie wichtig junge Pastoren waren und er hatte so viel ihnen zu sagen, zu ermutigen und zu ermahnen. Jetzt, dass ich Rektor bin von einem Seminarium in Südafrika, wo mein lieber Bruder Johann van Wyk auch ein Dozent war, möchte ich gerne haben, dass diese pastoralen Briefe 1-2 Timotheus und Titus, dass die Studenten sie wahrlich studieren werden, denn hier ist sozusagen alles, was der junge Prediger nötig hat. Dieser Brief ist deswegen sehr, sehr wichtig, weil es ein älterer Prediger ist, der ein Nachfolger anweist. Ein Mann, der vielen Jahren übrig hat, das ist Timotheus, und noch viel predigen können. Was werden ihre Abschiedsworten sein für einen jungen Mann wie Timotheus? Nun, die erste Sache, worauf Paulus Timotheus aufmerksam macht, ist seine Pflicht bevor Gott. Siehst du den Text? Eine der größten Versuchungen ist, es einen Kurzweg zu nehmen. Und darum sagt Paulus, und ich möchte es mal wieder lesen, 2 Timotheus, Kapitel 2, Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter. Ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Ein Arbeiter. Eine der größten Versuchungen ist, einen Kurzweg zu nehmen. Abkürzung. Oh, das muss ich meine Dame, die dieses für mich übersetzt hat, mal sagen. Satan versuchte Jesus um eine Abkürzung zu erobern und der Welt zu nehmen. Komm, wir gucken mal nach Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 4 und Vers 9 und 10. Und das hat alles zu tun mit deinem Prediger. Kapitel 4, Vers 9 und 10. Er spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und Petrus schlug auch die einmal Jesus vor in Matthäus Kapitel 16 und Verse 21 bis 23. Matthäus Kapitel 16 von Vers 21. Von da an begann Jesus zu seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden, am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlichen, sondern menschlich. In diese zwei Schriften, was war der Teufel denn? Ach, niemand. Ein kurzen Weg. Shortcut, wir sagen in Englisch. Schnell, schnell. Wie verführe ich für einen Prediger, mit der wenigsten Anstrengung wegzukommen, statt hart zu arbeiten an die Exegese und Auslegung der Bibeltexten? Mit anderen Worten, die einfache Hauptlinien einer Predigt jemandes anderes zu gebrauchen. Diese Hauptlinien bekommen man sehr leicht, darf ich es sagen, besonders aus Amerika. Und wie ich in 1967 anfing mit meinem Dienst als Pastor, da bekam ich eine ganze paar Bücher aus Amerika. Ich vergesse mal, wer sie geschrieben hat. Aber das englische Titel war Simple Sermon Outlines.
Einfache
Predigtentwürfe. Und er sagte auch in dem Vorwort, ihr könnt es immer gebrauchen. Und ich habe ein paar Mal gebraucht. Der Herr war sehr gnädig. Und die Leute haben gedacht, das war eine wunderbare Predigt. Meine liebe Brüder und Schwestern, ich würde es nie wieder tun. Warum? Warum? Gottes heilige Wort sagt mir, hey, Martin Holt und ihr Prediger, arbeiten. Arbeiten. Und dich schützen vom Arbeit, wenn du dieses tut. Eine große Versuchung ist, um statt aufs Gebet zu bestehen, um diese wesentliche Disziplin einzuschärfen, dann mit viel weniger Wichtiger wegzukommen, ist eine große Versuchung. Als ich Student im vierten Jahr war, schrieb ich an einen Pastor, dessen Dienst von Gott beherrscht war. Und seine Antwort war wirklich herausfordernd. Ich übersetze von Englisch, was er geschrieben hat. Möchte ich Sie bitten, hat er geschrieben, vom Anfang Ihren Dienst zu disziplinieren. Sie werden herausfinden, es gibt immer die Versuchung, den leichten Weg zu nehmen, um viel weniger Arbeit zu tun, als nötig, als es nötigt, und die Stunden zwecklos zu verweilen. Stunden, die man mehr vorteilhaft zu bringen konnte. Er schrieb weiter, nehmen Sie sich in der Hand, um Zeit auszukaufen. Wenn Sie die Predigten vorbereiten und die Gemeindeglieder besuchen, es würde von Ihnen erwarten, sich selbst physisch und geistig zu geben, so viel, so dass Sie sich total erschöpft fühlen würden. Und dann hat er weiter gesagt, vielen unseren Laienleiter denken bestimmt, einige unserer Pastoren lassen in dem einen nach dem anderen Pastorat nach einfach, weil sie sich fürchten vor harter Arbeit. Bereiten Sie sich darauf vor, weil Sie diese tun für die Herrlichkeit Jesu Christi. Gott wird dann segnen. Und was er geschrieben hat, hat er getan. Er ist jetzt Ruhestand. Im Ruhestand, ja. Aber sein ganzes Leben war so ein Vorbild. Obwohl du eine theologische Qualifikation hast, musst du bitte nicht fallen, in der Versuchung fallen, nämlich dass du bist genügend qualifiziert. Paulus hat den Timotheus schon gut unterrichtet. Komm, wir gucken mal nach ein paar Verse. Zum Beispiel Kapitel 2, Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Die Wesentliche des Glaubens war ihm klar. Kapitel 1, Vers 13. Halte dich an das Muster der gesunden Worten, die du von mir gehört hast, im Glauben, in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Er hat die Gabe Gottes besessen. Kapitel 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadegabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Ohne Zweifel, er hatte schon den Erfolg gekannt im Gottesdienst, doch er sollte sich nicht darauf verlassen. Harte Arbeit lag ihm vor, und das ist der Grund, warum der Vers so wichtig ist. Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der er sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Er sollte ein Arbeiter sein. Er hat so viel mit der Vorbereitung einer Predigt zu tun. Es hat so viel mit der Vorbereitung einer Predigt zu tun. Es gab eine sehr bekannte Prediger hier in Deutschland. Und eine von meinen Kollegen in Pretoria hat ein Buch geschrieben durch die, ich weiß nicht mal, was sein Name ist, aber er war hier gewesen. Und er war, ich glaube, ein Zeitgenosse des Charles Spurgeon. Er besaß die außergewöhnliche Fähigkeit, einen Bibelvers anzusehen und war so in seiner Einbildung fortgeführt und fing an zu predigen, dass die Menschen so gefesselt waren mit dem, er sagte. Er benutzte wenig oder kein Zeit vorzubereiten. Und eines Tages stand er vor Menschen und war im Begriff anzufangen zu predigen. Aber er verlor sein Gedächtnis. Und was tust du dann? Und du hast diese große Menge Menschen da, wie er gehabt hat. Und er war so bekannt für seine Gabe und Vermögen, um so zu predigen. Und natürlich tat, was manche von uns so ab und zu tun, nicht in so einem Situation. Und er sandte eines der stillen Gebete zum Himmel, flehte um Hilfe, Hilfe, jetzt weiß ich nicht mehr, was um zu sagen. Du hast mich doch immer vorhin geholfen und jetzt weiß ich nicht, was um zu sagen. Und es sah ihm aus, als kriegte er ein klares Antwort in seinem Gemut. Und dieses war: Pastor, du bist faul. Er war ganz schockiert und er ließ nach mit gründlicher Predigt vorbereiten. Und da kam auch natürlich sein Buch mit dem Titel Pastor, du bist faul. Er wollte anderen Prediger helfen, um zu verstehen, was er für so viele Jahre getan hat, kannst du nicht tun und damit wegkommen. Er änderte sich mit der Hilfe Gottes und sein Predigen wurde kräftiger und kräftiger. Ich glaube, ihr, die hier sind, kriegt, empfangt die Botschaft. Gott duldet bestimmt keine Prediger, die sich selbst nicht total widmen an die Vorbereitung. Als ich anfing mit meinem Dienst in 1967, war ich 4 Monate von Januar bis April beschäftigt, der Bibel zu erklären, mit wenig oder kein Erfolg. Eines Tages war ich vor einem Besucher enthaft getadelt worden. Er kam eine weite Strecke, ungefähr 120 Kilometer, den Gottesdienst beizuwohnen. Ich vergaß seine genauen Worte, aber er gab mir Bescheid, er kam Brot zu empfangen und ich gab ihm Steine. Hoffentlich wird niemand das je dir sagen, wenn du predigst. Aber ich danke dem Herrn für den Mann. Ich hatte diese Medizin sehr nötig. Eine Woche später empfiehlt ein Freund, der Chef einer christlichen Buchhandlung war, ein Buch von dem großen amerikanischen Prediger Dr. W.A. Criswell. Seine schnell wachsende Gemeinde war so begeistert mit seiner Predigung. Und ich hatte einen Kollegen, Johanna war Elf Nievert, der in seiner Gemeinde war. Und Elf Nievert hat mir gesagt, er hat noch nie solche Predigen gehört. Es war absolut ausgezeichnet. Aber jedenfalls, diese Mitglieder, sie haben die Quellen, sie forschten die Quelle nach, wovon er seine Begeisterung und Information bekam für seine Vorbereitung. Und er wusste das nicht. Und als sie mit der Nachforschung fertig war, entdeckten sie, dass das Wert der Predigt war 60, nicht 16, 60 Stunden Vorbereitung gleich. Nun, er brachte nicht notwendig so viel Zeit mit jeder Predigt zu. Denn dann hätte er nur eine Predigt pro Woche gepredigt. Sondern es war die Tatsache, die sahen ein, die sie von der Kanzel bekamen, war Erfolg. Harte Arbeit und Vorbereiten und Beten. Und wissen Sie, diese Gedanken hat mein ganzes Leben verändert. Mit der nächsten Woche habe ich viel mehr gearbeitet, um vorbereitet zu sein für Sonntag. Und die Menschen waren davon bewusst. Sie haben so gesagt, was ist mit dir passiert, Pastor? Es ist nicht mehr dasselbe. Das ist, was ich von Dr. Criswell gelernt habe. Er weiß es auch nicht. Er ist ganz möglich, ist im Himmel. Und C.H. Spurgeon, obwohl er so begabt war, ich meine, er hatte 5 Talenten gegenüber mein eine oder halbes Talent, arbeitete durch 6 dicke Bücher, bevor er seine Predigt schrieb. Jede Woche. Und als er das tat, denke ich, wir sollten alles, wozu wir imstande sein können, so viel Zeit wie möglich zu bringen, bevor wir predigen konnten. Da steht es, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das, meine Freunde, nimmt Zeit. Nicht einen halben Tag, nicht nur morgens, ein oder zweimal die Woche, die ganze Woche. Wenn man sich unterscheidet, man hat sich den richtigen Bibelvers, Bibelteil empfangen, sollst du anfangen, Zeit zuzubringen im Gebet und Flehen bei Gott für Erleuchtung. Gib dir dann zu studieren, und forsche so viel wie möglich die Quelle nach für Hilfe um Verständnis des Bibelteils. Und hier sind ausgezeichnete Bücher, die ihr bekommen könnt, um dich damit zu helfen. Dann bete wieder. Dann fort mit der Arbeit an den Hauptlinien. Und vergiss nicht die Anwendung. Und vergesse niemals deine Erklärung. Das Wort Gottes soll immer Christus zentriert sein. Lerne vom Beispiel Jesus Christi. Lukas, Kapitel 24 und Vers 27. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich aus ihn bezieht. Und Vers 44. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die du zu euch geredet habe, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in dem Psalmen von mir geschrieben ist. Alten Testament. Geht gerade über Jesus. Schade, dass so viele Pastoren und Prediger das nicht einsehen können. Eine große Tragödie. Schade. Aber Jesus hat bewiesen. Und jetzt haben wir das Neue Testament. Voll Jesus Christus. Ich habe an den Studenten da bei dem Seminarium gesagt, wenn du deine Vorbereitung fertig gemacht hast, musst du mal gucken, ist Christus zentral? Und wenn er nicht ist, reiß es auf, schmeiß weg, fang mal wieder an. Du musst nicht so etwas predigen. Gar nicht. Charles Haddon Spurgeon, obwohl er so begabt war, hat nicht nur gearbeitet, aber er hat Christus gepredigt. Schließe nicht deine Vorbereitung ab, ohne genug Aufmerksamkeit an Anwendung zu lenken. Ein Freund meines war einmal von einer sehr göttlichen Dame, die ihm zuhörte, wie er predigte, gefragt worden. Na und? Wie sie zu ihm in Englisch sagte, so what? Zum Glück hatte er nicht Anstoß genommen. Und von diesem Tag und danach hat er immer gesagt, dass jede Auslegung aus dem Schrift diese Anwendung am Ende hat, damit Menschen wissen, was müssen wir daran tun. Die Puritaner, sehr interessant, am Ende ihres Predigts, sie hatten in Englisch Use 1, Use 2, Use 3, Use 4, Use 5. Mit anderen Worten, was musst du damit machen? Womit musst du nun nach Hause gehen und zur Arbeit? Wie werdet man...
Anwendung.
Ja, Anwendung. Und wie wird man sagen, Use 1, Use 2? Anwendung 1, 2, 3, 4, 5. Sehr wichtig. Dann gibt es eine Erweisungsquelle und die ist das Wort, die Wahrheit. Da steht es in Vers 15, 2. Kapitel von 2. Timotheus. Der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das Wort Gott zu verstehen ist unsere wichtigste Arbeit. Ich denke hier an Nehemia 8 und Vers 7. Hier sagt es über die Leviten. Sie erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb, und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, nun hör mal, so dass man das Gelesene verstand. Es muss dein Ziel sein, wenn du predigst, dass wenn du fertig gepredigt hast, die Leute heimgehen mit diesem Gedanken, jetzt verstehe ich diese Schrift besser wie vorhin. Jahre her, ich war in Ost-London, das ist eine Stadt in Südafrika. Und wir hatten Sonntagsschule vor dem Gottesdienst, Sonntagmorgens. Und ich habe so ab und zu diese Sonntagsschule selber geleitet. Und am einen Sonntag sah ich, da war eine alte Dame, eine alte Schwester da. Sie besuchte ihr Kinder von einer anderen Stadt. Und wie ich öfters mal getan habe, habe ich gesagt, wer hat jemand hier ein Zeugnis? Jemand hier will Gott für etwas danken? Und diese alte Frau sagte, ja, sie hat etwas zu sagen. Sie sagte, ich danke dem Herrn für einen Pastor, der mich gelehrt hat, um das Wort Gottes lieb zu haben. Nun, lass mich mal erklären. Das war an der einen Seite tragisch, an der anderen Seite war es ermutigend. Ich habe gewusst, sie war Mitglied von einer Baptistengemeinde für viele Jahre. Ich habe auch gewusst, dass ihr Pastor war da, wie zur Zeit, dieses Zeugnis von ihr, so ungefähr 2, 3 oder 4 Jahre. Warum nun erst, wie sie alt war, konnte sie diesen Zeugnis haben? Ich danke dem Herrn für einen Pastor, der mich gelernt hat, um das Wort Gottes lieb zu haben. Was haben die anderen Männer getan? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist für mich eine große Challenge. Was ist das Wort Challenge?
Herausforderung.
Ich lerne. Herausforderung. Ich muss immer daran denken, wenn ich fertig gepredigt habe, nicht zum Teufel zu hören, wenn er sagt, oh Martin Holt, das war eine gute Predigt. Weg mit dir! Können die Leute von meiner Predigt sagen, wie diese alte Frau gesagt hat, ich danke dem Herrn für einen Pastorprediger, der mich gelehrt hat, um das Wort Gottes lieb zu haben. Das ist eine Pflicht der Prediger. Und wenn er das nicht recht kriegt, muss er entweder nicht mehr predigen oder er muss verändern. In Apostelgeschichte Kapitel 6 bestanden die Apostel darauf, dass nichts mit dieser größeren Arbeit einmischen sollte, nicht sogar eine Krise in der Gemeinde oder die traurige Lage der Witwen. Ich meine, das war eine riesengroße Krise. Und es konnte darauf ankommen, dass da in diese Gemeinde, diese große neue Gemeinde, so kurz nach Pfingsten, dass da Spaltung sein konnte. Aber hör mal, die Leute haben einfach gesagt, wir haben keine Zeit dafür. Ihr müsst andere Männer anstellen, um dieses Problem zu sortieren. Es ist nicht gut, haben sie gesagt, dass wir das Wort Gottes nachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Es ist nicht gut, wir können nicht, wir haben keine Zeit. Aber was macht ihr mit eurer Zeit? Würde viele Gemeinden heute sagen. Seid ihr doch nicht Leiter? Frag mal Dr. W.A. Criswell, von wem ich jetzt eben etwas gesagt habe. Er würde sagen, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich bin zu beschäftigt mit dem Wort Gottes. Naja, so ich sagte, im Apostelgeschichte bestanden die Apostel darauf, dass nichts mit dieser großen Arbeit einmischen sollte, nicht sogar eine Krise in die Gemeinde oder die traurige Lage der Witwe. Der Prediger sollten beschützen werden von unnötigen Situationen, die stören, eingreifen in seine Zeit mit Gott. Es nimmt viel Zeit in Anspruch von Apostelgeschichte in die Praxis umzusetzen. Du hast eine wunderbare Gelegenheit, Zeit zuzubringen, sodass dein Verständnis biblischen Wahrheiten begreift. Gebrauche die Gelegenheit völlig. Werde einen Mann nur eines Buches, nämlich die Bibel. Tue irgendetwas in deinem Vermögen, dein Verständnis der tadellosen Lehre zu schärfen, sodass du redest mit der Gesinnung Gottes, weil der Heilige Geist Überzeugungen gepflanzt durch das Wort Gottes. Dann würdest du imstande sein, das Wort Gottes kräftig zu unterrichten. Meine Brüder, die predigen in Südafrika und auch in anderen Ländern, die mich am besten gedient haben, wie ich danach gehört habe, waren Prediger, wovon ich weiß. Sie wissen, worüber es geht. Arbeiter. Diese Arbeit, das ist Arbeit. Weißt du, was hat der berühmte Prediger Dr. Alexander McLaren getan, wie er seine Predigten vorbereitet hat? Sag mir mal, was ist Boots? Ja, wie er zum Studierkammer, gut, er hat immer seine Stiefel angesetzt, denn er wollte nur sich selber daran erinnern, ich bin jetzt beschäftigt mit harter Arbeit. I can't put my slippers on. Ich kann nicht. Auf jeden Fall. So war seine Gedanken. Und dann, du sollst orthodox bleiben. Was bedeutet das? Komm, wir gucken mal wieder nach Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewahrt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht schämen braucht. Nun hör mal dieses, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Oder du predigst. Wofür willst du bekannt sein? In deiner Gemeinde? Und auch, wenn andere Menschen wissen von deiner Predigen. Das griechische Wort meint hier gerade zu schneiden. Das Wort der Wahrheit recht teilt, gerade zu schneiden. Nun, Paulus, der das schrieb, war ein Zeltmacher. Und er wusste, er sollte das Segeltuch richtig schneiden. Der Bildhauer soll einen Stein korrekt weghauen für das richtige Ansehen der Skulptur. Was eine furchtbare Verantwortlichkeit und wie leicht, um Fehler zu begeben. Orthodox. Hier sind in unserer Welt, ich glaube hier in Deutschland wie in Südafrika, Prediger, die das nicht tun. Tragisch, meine Brüder, sehr, sehr tragisch. Wie unvergesslich die nachlässige Hantierung des Wortes der Wahrheit. Wie weißt du, dass du das Wort Gottes richtig hantierst? Weil am ersten, sie wird in Überstimmung sein mit der Wahrheit, die gelehrt war von den, denen Dienst von dem Herrn Gott übernommen waren. Höre mal nach Jeremia Kapitel 16 und Kapitel 6. Kapitel 6, entschuldige, Kapitel 6 und Vers 16. Er schreibt hier: Er sagt, so spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Mit anderen Worten, die alten Wege. Die Wege von Jesus Christus und die Apostel. Und die, die zur Reformation das auch gepredigt hat. Johannes Calvin, Martin Luther, außer ein paar Dinge, die er nicht recht hatte, aber jetzt weiß er doch besser. Und andere. Die Gemeinde wuchs unter den Aposteln. Gott gebrauchte mächtig viele Prediger in den vergangenen ab. Sie taten, was Gott ihnen befahl. Ich meine, warum ehrte Gott Männer wie Augustinus, Johannes Chrysostom, die Reformatoren, George Whitfield, Charles Spurgeon, neulich Dr. Martin Lloyd-Jones und anderen wie sie? Sie waren orthodox. Sie haben geglaubt. Was war es von Gottes Wort? Und was haben sie getan? Sie haben das Wort der Wahrheit recht geteilt. Sie haben es recht getan. Und das muss immer getan werden. Nun, zum Zweiten, würdest du das Wort Gottes richtig hantieren, so werdest du nur beschäftigt sein, mit einem zentralen Subjekt, nämlich Jesus Christus. Sieh diesen Brief an. Und in all seinen Briefen ist man immer so. Zum Beispiel, Kapitel 1, Vers 9 und 10. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund eines einigen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit und Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das hat nah an sein Herz gelegt. Jesus Christus. Guck mal nach Kapitel 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. Warum sagt er das? Weiß Timotheus das nicht? Ja, aber Timotheus kann das vergessen. Und darum sagt dieser große Apostel Paulus an Timotheus: Halte im Gedächtnis Jesus Christus. So einfach. So wahr. Halte im Gedächtnis. Und deswegen habe ich zu meinen Studenten gesagt, wenn du fertig bist mit deiner Vorbereitung, wenn Jesus Christus nicht prominenter ist, musst du es aufreißen und fang wieder an. Denn dann hast du es verkehrt. Ich wünschte, da wäre Zeit, um mehr davon zu sagen. Aber vielleicht wird das ein anderes Mal so sein. Und dann, guck mal nach Kapitel 3, Vers 15. Weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Vor vielen Jahren sah ich eine schweigsame Bühneproduktion, und als die Gardinen sich öffneten, war ich so gefesselt vom Deko und seiner Schönheit, dass ich niemals die zentrale Figur sah, wonach alles hinzeigte. Wenn du das Wort richtig bestudierst, ist es denn Platz, wo du enden wirst, wie mit Jesus in Lukas. Ich habe es vor der Teepause, habe ich danach gewiesen. Lukas, Kapitel 24, Vers 27. Und hier ist Jesus, weil er Gott ist. Kann man denken, vielleicht hat er es nicht nötig, um die Schrift zu gebrauchen. Aber er ist unser Vorbild. Er sagt, nee. Und darum, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und dann Vers 44. Und er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, wie im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Ich war zum Ostern in Singapur, habe auch so ein Predigerseminar gehabt, und da war ein anderer Pastor, der hat einen Vortrag gemacht. Und ich blieb bei ihm für die Tage, wie ich da war. Und sein Vortrag ging über Mose und wie Mose die Israeliten vorbereitet hat für die Zukunft. Obwohl er gedacht hat, dass der Herr hat zu ihm gesagt, Mose, du kannst nicht in the promised land, verheißene Land gehen, denn du hast gesündigt. Und es war eigentlich so ein ausgezeichnetes Vortrag. Ich werde es nie vergessen. Aber etwas hat gefehlt. Na, ich habe nicht gesagt. Man ist immer sehr vorsichtig, wenn man in ein fremdes Land ist, das du nicht kritisierst. Er nahm mich zum Flughafen, wie ich nach Südafrika zurückging. Und zum Glück hat er mich gefragt. Martin, sag mal, Du hast gesagt, dass wenn man predigt, muss Christus immer da sein. Eine Priorität in der Predigt. Aber wie konnte ich das tun? Da sagte ich zu ihm, Wei in Yi, Chinese, kannst du nicht sehen? Ich sagte zu ihm, mein lieber Freund, das war absolut ausgezeichnet. Ich habe es noch nie in diesem Licht gesehen, so wie du in deinem Vortrag an uns deutlich gemacht hast. Alles, was Mose getan hat, obwohl er gewusst hat, ich muss jetzt eigentlich leiden und nicht gehen, wo die Israeliten gehen, denn ich habe gesündigt. Doch unabsichtlich hat er die Menschen vorbereitet und Joshua auch. Da sagte ich ihm, Wei, wir gehen jetzt bald über eine Stunde auseinander, dann werden wir nicht einander sehen für eine gute Zeit. Denke mal daran. Du konntest von Moses Bewegung nach Jesus. Und es wurde so gut dabei, es würde so gut passen, wenn du von Jesus gesagt hättest, wie er seine Jünger und seine große Gemeinde in der Zukunft vorbereitet hast, wie er zu seinem Tod ging. Und nicht, weil er gesündigt hat, aber er war am Wege, um unsere Sünde auf ihn zu nehmen. Aber die Vorbereitung, oh, das war absolut perfekt, besser wie Moses. Kannst du nicht sehen?
Oh, ja. Warum habe ich nicht daran gedacht?
Mensch, hätte er das getan, dann war sein Vortrag nicht 5 aus 10, es würde gewesen 10 aus 10. Versteht ihr, was sage ich? Und das ist so wichtig. Was macht das Spurgeon bedeutend? Hör, was er seinen Studenten sagte. Meine Brüder, predigt den Herrn Jesus Christus immer und immer mehr. Oh, wenn ich das lese, dann weiß ich, ich bin schuldig daran, ich habe es nicht genug getan. Ich weiß nicht, für wie lange noch, ich hoffe für ganz paar Jahre, ich noch predigen kann. Aber dann will ich viel mehr tun, um das zu tun, was Predigt gesagt hat. Prediger tun sollten. Ich will es wieder lesen, es ist so wichtig. So wichtig. Meine Brüder, predige den Herrn Jesus Christus immer und immer mehr. Und dann sagt er weiter, er ist das ganze Evangelium. Seine Person, seine Ämter, seine Arbeit sollte unser größtes, alles umfassendes Thema sein. Die Welt soll noch immer erzählt werden von ihrem Erlöser, ihrem Heiland und noch erzählt wird, um vom Weg ihn zu erreichen. Ist das nicht wahr? Sag mal, stell dir mal vor, Spurgeon hat das nicht getan. Stell dir mal das vor, er hat gepredigt, aber nicht getan hat, was er hier sagt, wir tun müssen. Er würde nie die Frucht gehabt haben, die er hatte. Ich habe einen Freund, der mir einen Tag sagte, weißt du, Martin, wenn ich predige, so wie ich komme bei dem Punkt, wo ich die Person Jesus Christus predige, ist es, als ob der Heilige Geist, wie sagt man, he just takes over. Er übernimmt die Kontrolle. Und das ist wahr. Denn Jesus hat selbst von dem Heiligen Geist gesagt, er wird mich verherrlichen. Ich muss noch nur ein paar Dinge an euch sagen, die ihr nie vergessen müsst. Deine Pflicht. Und vielleicht wirst du nicht vieles von den Folgenden in Büchern über Homiletik finden. Aber nur kürzlich zwei Dinge. Dieser eine hat zu tun mit Jesus Christus. Rechtfertigung durch den Glauben. Da sind viele protestantische Gemeinden, die nicht viel davon hören. Das ist wahrhaftig. Da sind viele Gemeinden, Baptistengemeinden, die nicht viel davon hören. Jahre her war ich in Pretoria, ich bin jetzt wieder zurück, wo ich war. Und da rief eine Frau mir an, ich kannte sie nicht. Und diese fremde Frau sagte zu mir, Pastor, predigst du Rechtfertigung durch die Glaube? Da sage ich, aber warum fragst du denn? Oh, sie sagte mir, ich bin groß geworden in einer protestantischen Gemeinde, aber mein geistliches Leben war eigentlich in einem schrecklichen Zustand. Und da dachte ich, ah, die Pfingstengemeinden, die haben es. Sie predigen über Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Ich gehe so hin. Da ist sie dahin gegangen. Aber es hat nicht geholfen. Und da fand sie eine Gemeinde, ja, es war eine Baptistengemeinde, wo ein Freund von mir, der jetzt im Himmel ist, Dr. Fred Arnett, er predigte wenigstens einmal im Monat aus der Schrift, Rechtfertigung durch die Glaube. Und es war für diese Frau eine Offenbarung. Es hat ihr Leben so geistlich verreicht, enriched, bereichert. Sie wollte nie das Ende davon hören. Und da sagte sie mir, Pastor, wenn du dieses nicht regelmäßig predigst, dann will ich nicht nach deiner Gemeinde kommen. Ich suche so eine Gemeinde. Es ist sehr wichtig. Und ihr müsst bitte es bestudieren, wie ich. Nicht bei dem theologischen Platz, wo ich mein Studium getan habe, gelehrt habe, aber danach. Es ist eigentlich wunderbar. Absolut wunderbar. Ich wünschte, ich konnte mehr davon sagen. Und nur zum Schluss. Ja, nur dieses Überrechtfertigen durch den Glauben. Für so 3 oder 4 Jahre hatte ich regelmäßig ein Programm auf dem Fernsehen in Südafrika. Und der Mann, der diese Kontrolle verantwortlich war, hat mir einfach gesagt, Martin, die meisten Listener Response oder Viewer Response. Also Rückmeldung kriegen wir von Leuten bei den Hunderten, wenn da über Rechtfertigung durch den Glauben. Und das sind nicht Gläubige, das sind Ungläubige. Wie werde ich rechtfertigt vor Gott? Den meisten. Sagte Martin, tu es wieder und wieder und wieder. Und dann zum Schluss. Die Lehre, das ewige Verdammnis. Du wirst sagen, warum? Warum? Ja, du weißt doch. Jesus hat mehr davon gesagt, als irgendein Prophet oder Apostel. Warum? Denn er wusste, es ist eine Wirklichkeit. Hast du jemals Tränen gehabt über Leute, die dahin gehen? Hast du? Wisst ihr, meine liebe Freunde, Isaac Watts hat nicht nur Lieder geschrieben, er war auch ein Prediger. Und Richard Baxter war auch. Sie haben einmal herausgefunden, dass von den Hunderte und Hunderte Leute, die zur Bekehrung kamen, waren da nur 3, die nicht beeinflusst waren durch die Lehre des ewigen Verdammnis. Die anderen Hunderten sind beeinflusst durch Predigung, so wie Johannes der Täufer. so wie Jesus, so wie die Apostel auch gelehrt haben. Da ist eine Hölle und es ist schrecklich. Und da gehen Leute, Männer und Frauen und Kinder, die Jesus Christus nicht kennen. Das ist deine Pflicht. So dann, ich muss jetzt Schluss machen, wir müssen gehen essen. Deine Pflicht. Hart arbeiten. Das Wort der Wahrheit recht teilt. Jesus Christus verkündigen. Rechtfertigung durch die Glaube. Gottes Urteil. Tue das. Und ich werde später etwas sagen über das Gebet. So, ich habe noch etwas, um mit euch zu teilen. Muss bitte nicht weggehen. Und möge Gott uns segnen. Himmlischer Vater, wir wollen dich danken für deine Gnade. Vergebe uns, dass wir öfters mal nicht getan haben, wie wir es tun sollten, als Arbeiter, so dass wir das Wort der Wahrheit recht teilen konnten. Segne jede hier, oh lieber Herr Jesus, und gib uns die Kraft des Heiligen Geistes, um das Wort so zu predigen, dass Menschen, viele Menschen, Jesus Christus finden werden. Wir bitten dich dieses im Namen des Herrn Jesus Christus und zu deiner Ehre allein, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen und sichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.